dann reden wir jetzt darüber, dass ich jetzt gerade Scrubs wirklich beende, bei der letzten Staffel bin und mir dann ein Anime-on-Demand-Abo hole, um einige Anime zu schauen. Wir dann auf unsere Anime-Folge kommen können, glaube ich.
Also wir würden ja schon diese Woche anfangen, aber Chung ist nicht dabei und wir wollen es natürlich vollständig machen. Ja. Jetzt hat's Anjo geschafft, aber gut. 3, 2, 1. Damit erstmal hallo und herzlich willkommen zum Quasi-Podcast. An meiner Seite ist der leicht deformierte Jan, der mit dem Wetter anfangen kann.
Es tut mir auch total leid.
Alles gut.
Und der unfassbar schöne, maskuline
Jens.
Lass mich gerade voll raus. Angelo und ich, meinerseits, der Chung ist heute mal arbeiten, weil er sich gesagt hat, er muss seinem Klischee mal wieder gerecht werden. Ja. Der arbeitet zu viel. Und damit er was zu lachen hat, erzählen wir jetzt noch ein bisschen was über ihn. Ansonsten sprechen wir heute mal so ein bisschen über Amazon, die Prime Week, über natürlich Loki. Die zweite Episode konnten wir jetzt alle sehen und in 2 Tagen geht auch schon die dritte online. Ihr versteht jetzt hoffentlich alle, warum ich mich vor 3 Wochen so geärgert habe.
Oh ja.
Außerdem haben wir alle so ein paar Filme gesehen, die wir über besprechen können. Und damit hallo und herzlich willkommen.
Hallo. Das war ein perfektes Intro. Dankeschön dafür. Ja. Ich war beim letzten Mal leider nicht mit dabei, freue mich aber umso mehr, heute wieder mit von der Partie sein zu können. Denn Loki, großes Thema. Ich schaue das ja mit Freunden aktuell dann über über die Gruppe, die man erstellen kann. Über die App funktioniert mittlerweile ganz gut. Wir hatten am Anfang hier und da Verbindungsabbrüche, jetzt gar nicht mehr. Finde ich super. Und es macht super viel Spaß. Also machst die Lobby auf, übers Handy, schickt einen Einladungslink und dann gucken wir uns das alle zusammen an. Ganz lustig war es beim ersten Mal. Ja, da haben wir dann, das war Captain America, hatten wir dann gesehen, Falcon and the Winter Soldier. Mhm. Und Annika hat den Raum verlassen, ich drück Pause. 6 Leute schreiben mir, machst du Pause? weil ich nicht in diesem Modus war, dass da ja noch andere Leute mitzugucken.
Ja, geil.
Ja, aber Loki war grandios, oder?
Wenn wir jetzt über Loki sprechen, liebe Zuhörer, dann werden wir natürlich über alles sprechen, was in dieser Episode passiert ist. Wenn ihr also Folge 2 der neuen Folge noch nicht gesehen habt, dann springt doch einfach über die Kapitelmarke in das nächste Thema rein. Ich würde sagen, jetzt hat jeder den Weg zum Smartphone geschafft und weitergeskippt oder muss für immer leiden. Loki 2.
Ach, war das eine düstere Folge? Schön.
Findest du?
Ich fand, ja, also ich habe die erste Folge über den Beamer, also über die Leinwand geschaut und habe mich gewundert, die ist echt dunkel an einigen Momenten.
Ja.
Und jetzt über einen normalen Fernseher geschaut und mir haben diese Sequenzen sehr gut gefallen, wo man den einen Loki gesehen hat, wie er einen gewissen Plan verfolgt, den man am Anfang gar nicht verstanden hat.
Stimmt, ja. Das war dunkel, ja.
Also da hatten wir in diesem großen Zelt zu diesem mittelalterlichen Fest. Ich glaube, das war irgendwie 1985 oder so. Wir haben ja da so sehr viele Zeitsprünge mit drin.
Ja, aber es war ein Lab. Es war einfach nur ein Lab. Ja,
genau. Und da gab es schon, also wo der, so der erste Kampf irgendwie stattgefunden hat, das war schon cool. Und die ganze Geschichte wurde ja jetzt erstmal nicht so richtig aufgegriffen, weil der, in Anführungsstrichen, ich nenne jetzt mal den echten Loki, der versucht herauszufinden, was zur Hölle da abgeht. Und er hat, glaube ich, noch nie von diesen 3 Lebewesen gehört, die irgendwie die Zeitstränge kreieren. Die versuchen irgendwie die Zeitstrahle, sagt man das? Zeitstrahle? Ja, Zeitstrahle in Jens, du kannst es besser erklären. Ich gebe ab an dich.
nein, erzähl erst mal, wie du es wahrnimmst. Ist ja erstmal egal, wie oft es richtig genannt ist oder nicht.
Es ist super spannend, weil es gab so eine Szene, ich weiß gar nicht, ob das bei der ersten Folge oder bei der zweiten Folge war, wo wir die Infinity-Steine einfach in der Schublade hatten.
Das war
die
erste.
Ja. Wo ich mir so gedacht habe, was zur Hölle, wie groß ist bitte das, was uns in dieser Serie erzählt wird? Weil das war ja alles noch nichts, dass man irgendwie mal, wovon man mal was gehört hat so richtig. Mhm. Und jetzt auf einmal kommt so ein komplett neues Kapitel in einem Buch, das eine ganz andere Story erzählt. Und du hast so einen Stab in der Hand, die ganzen Soldaten, die einfach dich und deine komplette Existenz auslöschen können. So, wie absurd ist das denn?
Ich finde das ganz witzig, dass wir eigentlich alle gedacht haben, dass Wanda, dass Wanda komplett durchdrehen wird und dieses Multiversum erschaffen wird. Und wenn ich das richtig sehe, hat das Lady Loki jetzt geschafft. Die vielleicht auch nur wie Lady Loki aussieht. Das ist auch noch nicht ganz klar. Da muss man mal schauen. weil sie, wenn man so ein paar Details guckt von Videos, zum Beispiel der Nerdkultur, der hat mal wieder so ein 36-Minuten-Video mit jegliche Szene-Details dazu gemacht. Da liest man dann auch auf Unterlagen, dass sie einen anderen Namen hat. Aber eigentlich die Herkunft, wie Loki hätte. Aber mal gucken, wo das alles herkommt. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Auf jeden Fall finde ich es mega spannend, dass sie jetzt eigentlich dafür sorgt, dass das Multiversum entsteht. Weil wenn das so weitergeht, dann haben wir hier eigentlich die perfekte Grundlage, um auch What If zu zeigen. Ja. Die Serie, in der wir verschiedene Varianten sehen werden, verschiedene Möglichkeiten, wie es hätte aussehen können alles. Und auch, es gibt ja, wenn dieses ganze Multiversum so beginnt, dann sieht man ja, wo das alles stattfinden wird. Gibt es einen so einen Monitor, wo verschiedene Länder drauf sind oder Universen oder was auch immer und Zeitlinien, Zeitachsen übrigens. Und dann siehst du plötzlich, oh, man könnte in 3000 Jahren auch in Vomir irgendwas sehen. Und es plötzlich gehen ganz, ganz viele Möglichkeiten auf. Und ich bin einfach nur sehr gespannt, was daraus wird. Ich glaube auch, dass wir einen sehr, sehr, sehr großen Antagonisten sehen werden, der mit Multiversen, also der eigentlich mehrere Multiversen unterjochen will. Und das wäre Kang the Conqueror. Hm. Und vieles, was man bisher gesehen hat, deutet darauf hin. Allerdings hat auch bei vieles, was wir bei WandaVision gesehen haben, darauf hingedeutet, dass wir Mephisto, also den Teufel, sehen. Und das hat ja auch nicht stattgefunden. Also ich bin einfach noch gespannt.
Du weißt ja auch noch nicht mehr als wir jetzt gerade. Du weißt
Nein,
genauso.
Du hast zwei Folgen. Genau, ich habe die Folgen gesehen und dann saß ich da und dachte, ja geil, und in 3 Tagen geht's los, wollt ihr mich alle verarschen? Ja. Und dann musste ich mit euch darüber reden.
Was könnte wohl passieren?
Ja, ja.
Ich fand die Folgen zu kurz. Vom Gefühl her. Ich weiß, dass sie eine super Länge haben, aber ich habe mich so gut unterhalten gefühlt, dass mir die Zeit zu schnell vergangen ist tatsächlich. Das Gefühl hatte ich bei WandaVision nicht, to be honest. Ja. Also ich fand WandaVision cool. Ich fand auch Falcon and the Winter Soldier cool. Aber Loki ist es für mich gerade aktuell. Also wenn mich jemand fragt, jo, welche der 3 Serien würdest du empfehlen, würde ich aktuell, auch wenn ich nur 2 Folgen gesehen habe, würde ich erstmal Loki empfehlen, weil ich noch mehr als schon bei Falcon and the Winter Soldier das Gefühl habe, dass wir jetzt gerade wirklich im freaking Marvel-Universum sind. Da wird Geschichte geschrieben und die Geschichte wird fortgeführt. Und dieses Gefühl, ich wollte halt weitergucken und es ist halt das dümmste Gefühl ever, nicht weiterschauen zu können. Deswegen, ja, Jens, ich kann es absolut nachvollziehen. Weil ich will wissen, was mit Loki passiert. Weil sein eigentliches Schicksal kennen wir ja per se. Mhm. Ne? Jetzt interessiert mich, ja, was ist denn jetzt nun? Und wir können ja ganz kurz, wir müssen auch nicht zu sehr ins Detail gehen, was das jetzt generell betrifft oder uns hier zu lange aufhalten. Aber das, was ganz am Ende passiert ist, ich glaube, jedem ist bewusst geworden, wofür die Serie Loki stehen kann. In dem Moment, wo die Bomben hochgehen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise ne, wo es diese Detonation gab. Wir wussten ja nicht, wo die alles aufgegangen sind, weil die in diesem Teleporter verschwunden sind. Aber die Zeitstränge werden neu gemacht oder neu geschaffen. Wir gehen erstmalig, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, vom Hauptstrang weg. Mhm. Ne? Dafür sind ja quasi dieser Kontrollmechanismus, diese Einheit zuständig normalerweise. Und so wie du schon gesagt hast, eigentlich kann jetzt alles passieren. In jedem Film kann darauf Bezug genommen werden.
Kann natürlich sein, dass sie das immer noch schaffen, das irgendwie einzugrenzen. Die Lady Loki hat auch gesagt, es geht nicht um dich, Loki. Also wenn es in der Serie, und das habe ich jetzt gerade mal von Nerdkultur mir kopiert, wenn es in der Serie anscheinend nicht um Loki geht, worum geht's denn dann eigentlich? Mm. Wenn er nur der Hauptprotagonist ist und es gar nicht um ihn geht. Weil wir haben jetzt 2 Folgen lang mehr als genug über ihn erfahren.
Ja.
Er ist immer noch der gleiche Loki, er versucht immer noch jetzt alles an sich zu reißen. Er ist smart, weil er ja herausgefunden hat, wo man sich verstecken kann, was sie bisher nicht hinbekommen haben. Er glaubt nicht, dass die cool sind. Er glaubt, dass die TVA ein faschistischer Haufen ist. Weil er hat auch erzählt, eure Propaganda geht mir am Arsch vorbei oder so. Also es klingt alles nach Propaganda für mich. Also man merkt schon, dass er das alles nicht so glauben kann, was da passiert. Und er will halt die Watcher, also er will die Leute treffen. Er will wissen, wer die sind und was sie können und warum die da sind und warum die so viel schaffen können und warum die vor allem so mächtig sind, dass die Infinity-Steine da, Infinity-Steine da keinen Effekt haben. Also das ist sein Beweggrund und er musste halt all das, was wir in vielen Filmen jetzt mit ihm erlebt haben, musste er mal kurz in einer Rückblende verkraften. Das hast du jetzt in der ersten Episode gehabt. Ja, das heißt, wir haben jetzt zwar irgendwie den gleichen Loki, aber doch einen ganz anderen.
Mhm. Ja, und das ist geil.
Spannend.
Ja. Ich fand die Unterhaltung so lustig mit seinem Kollegen da, wo
Wilson.
Mit Wilson, wo es dann darum ging, ja, wie bist du denn auf die Welt gekommen? Naja, ich wurde von der TVA erschaffen. Das ist doch Bullshit. Und dann fragt er wiederum, ja, wie bist du denn auf die Welt gekommen? Und dann kommen die Geschichten rund um Götter und ich dachte mir so, ja, Loki, ja, hörst du dir auch selber zu? Das war so funny. Das fand ich so lustig irgendwie. Die beiden harmonieren auch sehr gut zusammen, ne? Also die beiden, ich finde, da haben sie einen richtig guten Cast getroffen tatsächlich.
Ja.
Was ich finde, ist, dass sie, also die Timekeepers übrigens ist nochmal der Begriff, die Timekeepers. Ich finde, das ist der bessere Buddy-Movie aktuell. Also wir haben alle gedacht, dass Falcon and the Winter Soldier beziehungsweise Captain America and the Winter Soldier der Buddy-Movie wird, aber hat auch nur so Anleihen gehabt.
Ja.
Und die haben ihm jetzt auch so eine schöne Hintergrundstory gegeben mit dem Jetski und Co. Ich glaube, da wird noch irgendwas kommen.
Ja, glaube ich.
Die haben ihm jetzt so Sympathien eingebaut in die Figur und er kümmert sich auch um die Leute, auch wenn sie sterben werden. Also er ist ja gut Guy.
Ja, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt am Ende sich doch wieder getrennt hat. Also wir hatten ja in der letzten Folge darüber geredet, dass wir hoffen, dass es jetzt mehr ist. Aber Loki ist ja jetzt am Ende durch dieses Portal gegangen und Wilson ist zurückgeblieben. Und ich habe jetzt wieder so ein bisschen dieses Gefühl, es könnte zu hart wie Captain America and the Winter Soldier sein, dass es dann irgendwie doch zwei verschiedene Kämpfe sind, die geführt werden. Und wenn nicht,
ja, vielleicht kommen sie wieder zurück. Also vielleicht werden sie wieder zusammengeführt. Ich glaube nicht, dass sie jetzt zwei Folgen lang diese Verbindung irgendwie aufgebaut haben, um sie jetzt schon wieder zu kappen. Wisst ihr? Also ich verstehe deinen Punkt und ich finde das auch sehr, sehr traurig. Aber ich glaube, also am Ende hoffen wir doch eigentlich alle, dass Loki dazu beitragen wird, dass er gute Sachen tut, oder? Also auch wenn es eigentlich zu Loki an sich nicht passt, wobei wir ja auch jetzt, es gab einen Satz, den er gesagt hat. Ich versuche den gerade wieder irgendwie zusammenzubekommen. Nicht jeder Gute ist wahrlich gut und nicht jeder Böse ist wahrlich böse.
Mhm.
Da habe ich mir so gedacht, ich glaube, er spricht unter anderem auch gerade von sich und versucht so ein bisschen zu rekapitulieren, warum er eigentlich so geworden ist, weil genau diese Frage ihm nämlich im Verhörraum gestellt wurde. Und wer weiß, was für ein Loki am Ende der Serie hervorgeht.
Auch ein schöner Gedanke. Dieses Multiversum eröffnet ja jetzt auch Möglichkeiten, das Sony-Marvel-Universum mehr mit unserem zu verbinden. Und in dem Moment denkst du ja daran, dass ja die alten Spider-Man-Darsteller jetzt auch irgendwie mit dem aktuellen Spider-Man zu tun haben. No Way Home könnte bedeuten, dass er in einer anderen Zeitlinie landet und nicht mehr zurück kann. Und die ganzen Möglichkeiten eröffnen sich. Venom sah auch gut aus. Carnage hätte ich gerne als Gegner für ihn. Also, gib mir. Gib mir.
Oh, das ist schön. Und dann am besten gucken wir uns die ganzen Filme, die dazu rauskommen, alle gemeinsam im Kino an. Das wäre schön.
Oh, ja. Kino.
Das würde ich fühlen. Ja.
Ich hätte auch gerne, dass diverse Filme aus dem Disney-Universum doch noch im Kino landen. Disneys Luca habe ich jetzt gesehen.
Ja.
Der ist jetzt ganz neu und gibt's auch nicht als VIP-Ticket, sondern kannst du direkt gucken. Ganz frisch raus von Pixar und kannst du kostenlos mit einem ganz normalen Disney-Account schauen.
Okay.
Ist ein absoluter, ich glaube, ab 6 oder eigentlich ab 0 Jahre FSK Animationsfilm, geht um Kinder, die aber auch Meeresungeheuer sind und ganz niedlich gemacht.
Ach,
und die landen in Italien, landen jetzt auf der Insel und wollen halt ein kleines etwas gewinnen. So, das ist eigentlich die kleine Geschichte. Super niedlich, unfassbar kindgerecht. Und trotzdem habe ich aber am Ende ein kleines Tränchen vergossen, weil das ein echt schöner Film war. Und das ist wie so ein Der Alper von Cinema Strikes Back hat gesagt, das ist so ein Film wie so ein lauer Sommerabend. Und das trifft es so sehr auf den Punkt, dass ich euch den, wenn ihr so Lust habt auf was Leichtes und Schönes und einfach nur Feel-Good-Movie, guckt euch Luca an. Der macht nichts Großes mit euch. Der hat keine großen Reveals oder ist nicht unfassbar intelligent, ist nicht tiefgründig. Das ist einfach nur ein schöner Film.
Mhm. Hört sich super an. Ja, werde ich machen. Also ich weiß nicht, wie es euch gerade aktuell geht, aber wir hatten jetzt vor kurzem Lupin Staffel 2 zu Ende geschaut und irgendwie mit Lucifer, habe ich ja schon erzählt beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, sind wir nicht so richtig warm geworden jetzt mit der neuen Staffel. Da ist es immer ganz gut, so ein bisschen Zeit geben. Man muss ja auch nicht immer, nur weil jetzt eine neue Serie kommt, muss man nicht in the mood sein. Wisst ihr, das haben wir jetzt schon vor ein paar Jahren mal für uns rausgefunden. Es gibt halt immer so Phasen, wo man halt Lust auf bestimmte Sachen hat. Und deswegen nehmen wir uns das ein bisschen Zeit, skippen das jetzt. Wir gucken auch gerne einfach mal so an einem Abend jetzt Filme, um einfach auch mal so ein bisschen abzuschalten, mal so mal wieder was anderes zum Serienalltag, den man vielleicht normalerweise hat. Es gibt ja, glaube ich, für jeden von uns mal so Phasen, wo man so einen richtigen Serienmarathon hat, wenn einem irgendwas besonders gut gefällt. Mhm. Und wir schauen tatsächlich hier und da auch öfter mal Dokumentationen. Und das ist echt auch mal angenehm, einfach mal ein bisschen was anderes auch mitzunehmen, und dafür gibt's halt unfassbar viel Gutes. Also Annika interessiert sich unfassbar gerne und also wirklich extrem für alles, was mit Gefängnissen und den Stories dahinter zu tun hat, also auch Straftaten hast du sehr, sehr viel, auch im südamerikanischen Raum, und ich habe sehr, sehr viel jetzt geschaut, zuletzt gestern Abend Inside Job, alles, was mit Weltwirtschaft zu tun hat. weil eben uns die Sache ja mit AMC und GME immer noch bevorsteht oder wir gerade immer noch mittendrin sind. Mhm. Und habt ihr den Film zufällig gesehen?
Nein. Inside Job, okay. Von wann ist denn der?
Ich glaube von 2017, da geht's um die 2018er Weltwirtschaftskrise.
Warte mal. Okay, der heißt anders im Englischen, ne? Oder im Deutschen? Meinst du Margin Call?
Nee, Margin Call ist der Film, den habe ich auch gesehen vor 3 Tagen.
Ja.
Da ging es darum, dass die
Lehman, ne?
Genau. Du hast quasi aus der Sicht eines Hedgefonds, einer Hedgefondsfirma gesehen, die alle ihren Job fürchten, und du sitzt nur da und denkst dir, also es weint jemand auf Toilette. Ja, okay. Ihr müsst euch vorstellen, bei Margin Call ging es darum, in letzter Sekunde nochmal diese Firma zu retten. Ja. Aber alle, die Firma retten wollen, müssen halt Wertpapiere verkaufen, die nichts mehr wert sind. Das heißt, sie werden nie wieder in diesem Job arbeiten. Und ihnen wird dann ein Angebot gemacht. Yo, wenn ihr es schafft, 90% unserer Wertpapiere zu verkaufen bis heute Abend, bekommt ihr nochmal eine Bonuszahlung 1,5 Millionen. Ja. Und dann sitzen die auf Toilette und fangen an zu heulen und so, Job verloren. Und du denkst dir die ganze Zeit, Alter, der hat die gerade 1,5 Millionen on top zu deinem normalen Jahresgehalt, also quasi versprochen. Ah. Das ist ein ganz komischer Film, der macht komische Dinge mit dir, weil du sehr viel hinterfragst.
Ja, aber Inside Job, nee, ich hatte gerade irgendwie einen anderen Film mit Inside, der so Haus des Geldes-Style ist von vor ein paar Jahren mit, ich weiß gar nicht mehr wem, wo irgendwie Banküberfall und so weiter, deswegen denke ich so ähnlich. Deswegen war
ich weiß, welchen Film du meinst sogar. Ja.
Nee, aber erzähl über Inside Job.
Da geht's um die Weltwirtschaftskrise, die durch die Banken verursacht wurde. Ihr habt bestimmt schon mal davon, gehört, dass wir eine Immobilienkrise hatten 2008. Jeder Hinz und Kunz hat Kredite bekommen. Jeder Mensch. Selbst wenn du schon du schon 3 Hypotheken hattest, völlig, völlig egal, du hast auch noch dein 4. Haus bezahlt bekommen. Und dabei gab es Versicherungsfirmen, die mit den Hedgefonds zusammengearbeitet haben, die dann gesagt haben, sind gute Kredite. Und dadurch haben die ganzen privaten Menschen immer ihre Kredite bekommen, auch wenn sie extrem instabil waren. Da musste nur irgendwie an den Zahlen ein bisschen was verändert werden und schon würden die Leute alles verlieren. Das ist ja auch 2008 passiert. Das war im September 2008. Und irgendwann ist es so weit gegangen, deswegen, ich habe den Glauben an die Menschheit verloren in dem Moment, wo ich diesen Film gesehen habe, dass die Hedgefonds nicht nur diese Kredite angeboten haben, beziehungsweise die Immobilienmakler und die Hedgefonds steckten damit drin. Nein, es wurde dann sogar dagegen gewettet. Die haben Milliarden von US-Dollar dafür genutzt, dass sie sagen, yo, demnächst wird es zu einer Weltwirtschaftskrise kommen und wir verdienen sogar an der Stelle noch Geld. Das heißt, die haben Leuten quasi Kredite gegeben und wussten, der Kredit wird in 1, 2 oder 3 Jahren platzen. Und dieser Film zeigt sehr, sehr gut auf, dass in den ganzen gehobenen Positionen all die, die was zu sagen haben bei der US-Regierung, dass die teilweise alle Vorsitze in einem Hedgefonds haben. Das heißt, das ist so verzwickt und es hat sich nichts geändert. Also es hat sich nichts geändert. Die Banken sind stärker denn je. Und da stellt man sich schon die Frage, ob Geld wirklich am Ende des Tages alles regiert.
Ich hab da jetzt keine Quelle zu. Ich habe das nur überflogen vor ein, zwei, drei Tagen. Da gab es eine Gegenüberstellung von wegen, die Ärmsten und Mittleren haben 3,9 Milliarden weniger jetzt über die Pandemie verdient. Und die Reichsten haben 3,9 Milliarden mehr verdient.
Ja.
Weird.
Wie kann das sein?
Weird. Oder Billionen sogar. Ich weiß.
Auf jeden Fall,
in dem Moment, und das ist halt super dummer Stammtisch, aber es wird einem ja auch nicht anders erklärt. In dem Moment, wo du als deutscher Bürger da sitzt und die Leute sagen, ja, wir haben jetzt ganz viel Geld an die Lufthansa gezahlt, damit die ihre Leute nicht entlassen, und dann haben die alle in Teilzeit geschickt,
mhm,
und jetzt werden irgendwie so und so viel Milliarden an die großen Oberen ausgegeben als Gewinnausschüttung. Und du sitzt da, denkst du, ja, aber wenn die Gewinn hatten, wieso haben wir denen dann Milliarden gegeben? Zahlt doch die Milliarden zurück, wenn ihr Gewinne hattet. Also es ist ja eure Gefahr, da drin zu sitzen und eventuell auch mal Verluste zu haben.
Mhm.
Dafür machen wir das ja alle hier. Also, ne, das ist ja nicht so, dass du daran teilnehmen kannst, nur weil du gewinnst, nur weil du Geld rausziehen kannst. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Du musst auch mal investieren und kannst Pech haben.
Mhm.
Warum müssen dann jetzt die Steuerzahler das halten? Und dann kriegst du irgendwo ganz tief im Hintergrund, wenn du dich damit beschäftigst, aber nicht für den allgemeinen Stammtischpleb, wird erklärt, naja, wenn die bankrott gehen, dann haben wir noch ein viel größeres Problem. Und über Steuereinnahmen sollen diese Gelder wieder zurückbezahlt werden. Aber das erklärt dir keiner.
Ja. Das ist unfassbar.
Da steht auch nur ganz viel Konjunktiv. Das soll passieren. Wie das am Ende passiert, das machen die dann schon im Finanzministerium irgendwie. Ja, aber das muss man uns doch auch sagen. Das muss doch aufgezeigt werden. Mm. Und dass sich dann Parteien wie die AfD und sonstige immer mehr positionieren können, ist für mich kein Wunder.
Nee. Mach einfach.
Ja, ich will, Jens Rage.
Mach einfach brav alle 4 Jahre dein Kreuz und den Rest sei ruhig. Und frag
mich. Aber bitte nicht, wenn du jung bist und für ein bisschen mehr Bewegung.
Nee, bloß. Naja. Das Problem mit, genau. wir haben ja zum Glück, was irgendwie 20 mal so viele alte Menschen wie junge, also unsere Stimme bringt doch eh nichts.
Was hatte ich gehört? Irgendwie so um die 20% machen die Jungen aus.
Ja, das ist ja nix.
Um die 20%, das ist ja.
Zumindest die wählen. Deswegen wollen sie auch nicht, dass die 16-Jährigen jetzt wählen können, weil das hätte einen ordentlichen Schub.
Nee, bloß nicht.
Unsere Einwohnerzahl geht auch runter, ne? Habt ihr das mitbekommen?
Bitte?
Unsere Einwohnerzahl geht auch runter. Also ich glaube, zum ersten Mal in der Geschichte seit langem, seit vor dem Krieg, glaube ich, ist es so, dass wir rückläufige Zahlen haben, nämlich immer weniger Zuwanderer und noch weniger Neugeborene direkt in Deutschland zur Welt kommen. Finde ich krass, um ehrlich zu sein.
Also ich hatte heute, ich glaube, ich hatte die ähnliche Nachricht gelesen. Ich glaube, es war das erste Mal seit 2011, dass wir stagnierende Zahlen haben.
Okay, ich gucke gleich nochmal.
Es sind halt auch mehr Leute durch Corona gestorben. Ich meine, wir reden von inzwischen fast 100.000 Menschen in Deutschland. Und es ist natürlich durch geschlossene Grenzen auch niemand hinzugezogen.
Ja, genau.
Diese klassische Arbeitermigration, die du hast, auch innerhalb der EU und so weiter. Ich weiß nicht, wie viel noch durch Brexit quasi kurz davor gestoppt wurde und alles. Also das wundert mich halt nicht so.
Das stimmt, das ist aber ein guter Punkt, dass wir aufgrund der Pandemie jetzt auch keine große Bewegung hatten.
Ja, genau.
Mhm.
Und
wie nehmt ihr das denn generell gerade aktuell wahr? Das, was ich jetzt, also wir müssen, dadurch, dass Corona ja ein allgegenwärtiges Thema ist, wir müssen das jetzt nicht sehr ausweiten. Ich wollte einfach nur mal generell eure Meinung abfragen, natürlich auch die unserer Zuhörer. Ihr könnt uns dazu und zu allen anderen Themen natürlich auch sehr, sehr gerne auf Social Media schreiben. Das heißt, nutzt gerne Twitter oder auch Instagram, einfach nach quasi Podcast suchen und schreibt uns gerne eure Meinung mal. Wir würden das unfassbar gerne mit in unserem Podcast aufnehmen. Das, was ich gerade aktuell so aufnehme und auch wahrnehme, ist, dass uns die nächste Variante im Herbst erwarten wird. Es wird sehr, sehr viel, also Karl Lauterbach beispielsweise, es wird sehr, sehr viel wieder getwittert, dass in einigen Ländern die Zahlen jetzt gerade wieder stark steigen. Wenn wir uns jetzt Großbritannien beispielsweise anschauen oder auch andere Länder. Die Delta-Variante müsste das sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir lassen uns ja eigentlich solide impfen. Also die Impfzahlen sind an sich solide, würde ich sagen. Also steigt alles. Glaubt ihr denn, das könnte uns wirklich wieder erwarten? Oder glaubt ihr, bis dahin sind wir mit den Impfungen großflächig durch?
Also ich glaube, dass wir die Inzidenzzahlen werden im Herbst keine Rolle mehr spielen, weil die werden hochgehen. Das wirst du nicht verhindern können. Die werden hochgehen, was am Ende einfach, also das ist das, wo, also die Politik, seien wir ganz ehrlich, wird bis zur Wahl keine neuen großen Einschränkungen einfach machen, weil das wäre der Todesstoß für jedes Wahlprogramm. Und ich glaube einfach, die Inzidenzzahlen werden nach oben gehen. Die Intensivmediziner sagen ja auch, bisher waren Inzidenzzahlen und Intensivbettenbelegungen immer gekoppelt. Mit ganz leichtem Abstand, ganz genau. Sind immer, die Kurven sehen fast identisch aus. Das wird mit den Impfungen jetzt im Herbst weniger werden. Und so doof das jetzt auch klingt, die größte Hoffnung, die wir haben können, ist, dass genug Leute geimpft sind, dass Corona quasi nur noch eine Grippe ist. Und zwar, dass wir, selbst wenn wir uns infizieren, als geimpfte Person, also um Gottes Willen, das soll nicht passieren, weil es gibt genug ungeimpfte Menschen, vor allem Kinder, die halt auch schwere Verläufe entwickeln können. Aber die Zahlen der Intensivstationen werden nicht so krass explodieren. Ich glaube, die Todeszahlen werden nicht so krass in die Höhe schießen, wie es bisher der Fall war.
Das ist genau der große Punkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich, und das wurde auch von dem Herrn Lauterbach erzählt, dass wir auf die Kinder aufpassen müssen. Mhm. Weil die Delta-Variante ist halt infektiöser und pipapo. Und wir können halt super viele Leute impfen, ab einem bestimmten Alter. Kinder sind da nicht dabei. Und die können sich nicht aktiv darum kümmern, wie ich das jetzt einfach gemacht habe und gesagt habe, ja, ich suche jetzt mal einen Arzt raus, der mich impft. Ah, ja, direkt einer erwischt, super. Ich habe Montag meinen Termin. Ja. Ja, so ein Glück haben die nicht. Da müssen sich die Eltern drum kümmern.
Ja.
Und da wird niemand sagen, ich werde jetzt nicht was verimpfen, was eventuell gefährdend sein kann.
Ja.
Was ja eh schon so ein Thema ist, weil alle sich damit nicht so großartig beschäftigen und sagen, wie kann denn so schnell ein Impfstoff entstehen?
Ja, bla bla. Ich lese es halt auf Twitter von immer mehr Eltern, die quasi verzweifelt auf der Suche nach Ärzten sind, die ihre Kinder zwischen 12 und 15 Jahren impfen, aber die es nicht machen, weil die ständige Impfkommission es halt einfach nicht empfiehlt. Also zwingend für alle Kinder. Sie empfiehlt es für vorerkrankte Kinder. Und dann liest du halt von Eltern, wo deren Kind geimpft ist, aber das einzige in der ganzen Klasse. So, das ist halt, also was bringt das denn dann? So, das ist einfach hirnrissig. Also
Das ist einfach schwierig und auch ganz, ganz fieses Thema, weil auch wir da natürlich nicht so viel Ahnung haben. Aber ich glaube, wie Jan jetzt schon gesagt hat, also es wird Thema sein. Corona wird uns auch noch die nächsten Jahre immer wieder im Alltag begegnen. Das ist halt das neue Normal.
Ja.
Wir werden das schneller unter Kontrolle bekommen, glaube ich.
Ja.
Aber es wird Bestandteil wie die Grippe sein. Und die Grippe hat auch in einigen Jahren 25.000 Leute dahin gerafft. Ja.
Und das ist halt, es wird quasi die zweite Grippe einfach sein, die einfach saisonal auftreten wird. Vielleicht nicht immer wie die klassische Grippe zum immer gleichen Zeitpunkt. Aber die Hoffnung bleibt halt einfach, dass selbst wenn sie sich weiterentwickelt, wir zumindest so eine Herdenimmunität haben und in Anführungszeichen nur noch eine leichtere Auffrischimpfung gegen eine neue Mutante oder sowas. Und sagen wir mal so, die Mutationen werden ja auch abflauen. Ich meine, wir haben ja, ich glaube, Delta heißt jetzt, wir haben 3 oder 4? Ich bin nicht so gut, was diese Zahlen angeht. Das sein.
Ja, die vierte.
Die vierte weltweit. Und wenn du dir mal anguckst, wo sie halt zuerst aufgetreten sind, Großbritannien, riesengroßen Ausbruch. Brasilien, riesengroßen Ausbruch. Südafrika, riesengroßer Ausbruch. Indien, absurd riesengroßer Ausbruch. Und wenn wir halt in den Schwellen und in den Entwicklungsländern die Ausbrüche in den Griff bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Mutationen auch deutlich geringer. Und
dann wichtiger Punkt,
ist das halt Polio-Thema, hoffentlich, ne? Genau.
Ja, genau.
Und dann ist es hoffentlich irgendwann, zumindest was das angeht, deutlich einfacher zu ertragen und wir werden irgendwann Corona in den Griff bekommen, aber
ja.
Naja. Lass man uns sieht
auf jeden Fall. Man sieht auf Social Media immer mehr, dass Leute wieder auf Events gehen mit entsprechenden Tests und ne, also Open-Air-Veranstaltungen, die dann da eben, also Konzerte, die gespielt werden und so. Das ist schon ganz schön. Jeder wird getestet. Wir waren letztens auch auf einem Spargelhof, wo du am Anfang vorne direkt getestet werden musstest. Dann gab es einen Aufenthaltsbereich, wo du auf dein Ergebnis warten musstest und in dem Moment, wo dein Testergebnis negativ war, durftest du dich frei bewegen. Im Restaurant wurde zwar trotzdem noch die Maske getragen, aber sowas ist wieder möglich und das ist schön und das macht bereitet einem einfach gute Laune und lasst uns einfach hoffen, dass es genauso weitergehen wird.
Übrigens, sehr gute Laune, wenn ihr Amazon Prime habt, macht auch Codename Uncle. Mhm. Das ist ein Film mit dem schönsten Mann der Welt. Ihr dürft jetzt einmal raten, wer das ist.
Ich habe den Film gesehen, Cavill, aber...
ganz genau. Ich
Henry bin Cavill.
Froh, dass ihr da gleich hatte ich. Armie Hammer spielt da auch mit. Der wird euch vom Namen her nicht sagen. Das Gesicht wird euch aber auch sagen. Der hat schon bei einigen Titeln mitgemacht. Beide funktionieren sehr gut zusammen vor der Kamera. Es ist eine sehr schöne Agentengeschichte. Ich würde die auch in einer Art Bonds sofort wiedersehen.
Okay.
Spielt im Kalten Krieg. Zu der Zeit, ich glaube, in den 60ern, 70ern. Es müsste 60er sein. Und es geht um Agenten und Amerikaner und Briten und die Russen und wer mit wem und Atombomben und bla. Eigentlich egal. Es geht nur darum, wie die alle miteinander sind. Das ist eine sehr, sehr, sehr schöne, gute Laune, cool. Sehr schöner, gute Laune-Teil, der so ein bisschen untergegangen ist, der auch so ein bisschen langsamer ist. Da ist nicht so viel mit Ultra-Action, aber vertraut mir, macht sehr gute Laune.
Ja,
ebenfalls wie der Film Boss Level. Boss Level, den gibt es auch gerade bei Amazon Prime inklusive.
Ja.
Das heißt, ihr könnt den Film einfach gucken. Der ist mit Frank Grillo und Mel Gibson. Frank Grillo oder Grillo haben wir gesehen bei The Purge Anarchy und The Purge Election. Der ist immer so für, ja, ich glaube, so Mittelklasse oder Low-Budget-Actionfilme gedacht. Ein Mann mit einer Figur, die zum, selbst für Heteromänner zum Ablecken ist. Unfassbar.
Krass.
Krasser Typ.
Ja.
Unbedingt angucken. Macht sehr viel Spaß. Das ist auch so ein Film. Da geht's darum, so Mummeltiertag. Ne? Also er wacht auf und es passiert immer das Gleiche und er muss den Weg herausfinden. Hat man alles 100-mal gesehen. Macht trotzdem aber Spaß.
Okay, klingt super gut.
Ja,
also nochmal ganz kurz.
Vor allem ist aus 21, also ganz neu der Film.
Kannst du nochmal ganz kurz beide Filme erwähnen, vom Namen her?
Klar, das ist einmal Boss Level.
Aha.
Und einmal Codename Uncle. Also okay. Wie Codename Onkel.
Onkel, halt okay, okay. Alright, klingt gut, klingt
dann
spannend.
Dann wollte ich euch alle einmal hauen, weil ihr mit Sicherheit immer noch nicht auf Amazon Prime die Serie Invincible gesehen habt.
Ich habe angefangen.
Oh!
Ich habe angefangen, sie ist sehr blutig.
Was? Die erste Folge ist doch nicht blutig, außer die letzten 3 Minuten, wo alles stirbt.
Danke für den Spoiler.
Sie ist ein Freund von mir. Ich hab direkt, als du die Empfehlung rausgegeben hast, habe ich einem guten Freund davon erzählt, der sich so eine Sachen auch sehr, sehr gerne anschaut. Und er hat das innerhalb von einem Abend weggeguckt. Weil er, ja, hin und weg war. Also anders kann ich es an der Stelle nicht sagen. Ja.
Also ich, wirklich, ich habe die Serie nur geguckt, oder den Film nur geguckt, nee, die Serie nur geguckt.
Die Serie.
Weil der Regisseur meinte, die holt mich gerade massivst ab, ihr müsst es unbedingt gucken. Und okay, wenn der das schon sagt, dann bin ich immer so ein bisschen neugierig, was könnte das sein? Und die erste Episode, die läuft halt 45 Minuten lang oder 50 Minuten lang ist sie so, ja, coming of age, da wird einer so ein Superheld und voll krasse Heroes und cool, mal gucken, wo das hinführt. Und dann entwickelt sich alles vollkommen anders und das geht genauso weiter. Und dann, also jede Folge ist irgendwie komplett anders und du weißt nie, wohin das jetzt führt und warum das eigentlich gerade alles so ist, wie es ist.
Mhm.
Und das macht sehr viel Spaß, vor allem, weil es so erbarmungslos blutig ist. Und es gibt schon die ersten fantastischen Memes der Serie. Deswegen beeilt euch, guckt das unbedingt zu Ende.
Wird gemacht. Wird gemacht.
Was ich auch gerade noch sehe, weil wir ja vorhin auch über Marvel gesprochen haben, der Frank Grillo, der spielt auch bei den Marvel-Filmen mit. Und zwar ist er der dieser Typ, der ihn hasst, der Captain America hasst, der im Fahrstuhl sitzt, da steht und mit ihm so am Quatschen ist.
Ich habe gerade, ich denke gerade an, war das Batman oder war das? Nee, es war Iron Man, glaube ich, ne? Nee.
Ich schicke euch jetzt mal das Gesicht von ihm, weil der ist einfach. Du weißt dann sofort, wer das ist. So, ich gebe jetzt mal hier rein, bitteschön.
Warte.
Der erst auf seiner Seite ist und dann stellt sich raus, dass der bei den Nazis sitzt.
Ah, ja, ich weiß. Ich weiß. Da gibt es dieses eine Foto, Bodybuilding Tipps und Tricks. Und jetzt ich sehe dieses Foto, eher oberkörperfrei und weiß genau, was du meinst.
Oh ja.
Alles klar, dafür brauchen wir noch ein kleines bisschen.
Das ist schon ein Tier, oder? Das
ist schon krass. Da musst du auch dein Leben lang für trainiert haben.
Körperfettanteil, nein.
Ja, gibt es nicht.
Ich habe nur noch Haut an meinem Körper.
Apropos gibt es nicht. Gibt es überhaupt eine Daseinsberechtigung für die E3? Mit diesen Worten möchte ich gerne einfach mal starten, denn wenn man sich die Hashtags und die Artikel rund um die E3 angeschaut hat, also einer der größten, wenn nicht die größte Computer- und generell Gaming-Messe, die wir weltweit haben, die immer in Kalifornien abgehalten wird, immer Richtung Juni, Anfang Juni herum, dann wurde von vielen Blockbuster-Titeln ausgegangen, wir haben aber was anderes bekommen. Überraschen konnten hier und da einige Indie-Spiele, wo man sehr engagierte Indie-Spielentwickler gesehen hat, die ihr Bestes gegeben haben, um ihr Spiel im richtigen Licht präsentieren zu können. Aber irgendwie sind die großen Releases für einige zumindest, natürlich gibt es einige, die sagen, den Elden Ring reicht mir, der Nachfolger von Dark Souls, Bloodborne und Sekiro. Mhm. Aber andere wiederum sagen, das war eine sehr, sehr schwache E3. Jetzt haben wir alles gesehen. In der letzten Folge habt ihr ein bisschen einen kleinen Abriss davon gehabt, was jetzt nun angekündigt wurde und was geteased wurde. Ich würde euch ganz gerne an der Stelle fragen wollen, ob es für euch ein Highlight gab, ob ihr euch was anderes vorgestellt habt oder ob ihr so im Vorfeld sowieso davon ausgegangen wird, wie das ablaufen würde. Also dass es vielleicht aufgrund von Corona jetzt nicht die bombastischen Releases gibt. Und wie fandet ihr die Online-Only-Show? Das würde mich an der Stelle auch mal interessieren.
Ich habe davon jetzt nicht so viel mitbekommen. Weil ich unter anderem mit diversen Projekten und mit Privatleben so vollgehangen bin, dass ich mich da jetzt nicht nochmal 2 Stunden oder 1 Stunde hinsetze. Ich habe mir auch die Apple-Keynote nur nebenbei angeguckt. Und auch, wir hatten es ja vorhin auch schon in einer von den letzten Folgen auch, ich habe mir auch die Google I.O. nicht angetan. Ich habe das einfach in den Artikeln durchgelesen und habe von Jan einfach so einen Ticker zugeschickt bekommen, was mir komplett ausgereicht hat, weil einfach gerade nicht sehr viel los ist. Auch im Tech-Bereich ist das alles eher zurückhaltender. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil die alle mit den Transistoren und den seltenen Erden nicht so zurechtkommen. Ich habe nichts erwartet, außer Informationen zu Zelda Breath of the Wild 2 und einer eventuellen Switch 2.
Ja.
Oder hast Switch du die, Pro oder was auch immer.
Hast du die Informationen bekommen?
Ich habe ein Gefühl durch den Trailer oder durch den Teaser von Breath of the Wild 2 übertragen bekommen, das mir gesagt hat, alles gut, das wird kommen und es reicht, auch wenn es in 2 Jahren erst kommt. Vollkommen fein. Nehmt euch alle Zeit der Welt. Das, was ich da gesehen habe, hat mir schon wieder gezeigt, ja, das Warten wird sich lohnen. Ja.
Take my money.
Shut the fuck up and take my fucking money.
Ja.
Breath of the Wild 2 sieht halt, also Switch Pro, Switch 2 gab's halt nicht. Also mit Hardware war das sowieso. Aber ich meine, das E3 war nie so krass hardwarelastig, glaube ich.
Nein.
Ich weiß nicht, wie Nintendo das bisher immer gemacht hat mit seinen Konsolen, wann sie die veröffentlicht haben, ob sie das im Rahmen Nintendo der Messe direkt gemacht haben.
Ja, Nintendo direkt, egal ob jetzt bei E3 oder die haben ja auch ihre eigenen Termine.
Genau. Und ich glaube einfach, dass die im Moment so. Ich glaube, dieser Chip-Shortage ist für die alle so unplanbar, wann sie Sachen rausbringen, weil es war ja bei Breath of the Wild 1 ja schon so, das wurde ja ursprünglich für die Wii U entwickelt. Ja. Und dann kam halt die Switch und dann war es, glaube ich, der erste Exklusivtitel für die Switch? Oder der Release-Titel mit der Switch
ja,
zusammen?
Ja, es war ein Release-Titel und es war eine genau. Portierung. Ja.
Genau,
ja,
genau.
Aber angepasst
schon. Genau, genau. Und es sah halt dann auch deutlich besser aus. und ich glaube, dass sie jetzt mal Breath of the Wild 2 halt auch machen. Ich weiß halt nicht, was zuerst kommen wird oder ob beides zusammenkommen wird. Man weiß es nicht. Ich meine, es wäre halt schon irgendwie passend. Aber.
Boah, ja, stimmt. Überleg mal, die bringen Breath of the Wild 2 und das wird ein Titel, den man abgespeckt auf der Switch spielen kann. Ja. Und richtig gut auf der Switch 2. Ja,
im gleichen Look oh. von der.
Und, oder sie ja. machen den klassischen Final Fantasy Remake-Move.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Ja.
Konntest du mir eigentlich da das Spiel empfehlen? Weil ich da ganz kurz, wir werden gleich über die drei weiterreden.
Ja.
Den Remake, weil ich hatte jetzt letztens überlegt, wenn ich mit Horizon Zero Dawn fertig bin, würde ich ganz gerne ja. das Final Fantasy spielen.
Hattest du die anderen Teile mal gespielt?
Ich habe als Kind viel Final Fantasy gespielt.
Okay, sagt dir Crisis Core was?
Nein.
Sagt dir diese ganze Geschichte in Final Fantasy VII irgendwas? Also, hast
ja,
du Final Fantasy VII gespielt?
Ne, ich habe diese Final Fantasy VII damals auf der PlayStation 2, glaube ich, war das, ne? Also, ich habe das gespielt damals, ja. Ja.
Okay. Ja, also, mir hat's Spaß gemacht, sagen wir mal so, und ich kannte die Geschichte nicht, und mir hat's Spaß gemacht, und ich habe am Ende nicht verstanden, was sie von mir wollten.
Okay.
Und dann habe ich mich mit der Geschichte von Final Fantasy VII auseinandergesetzt und festgestellt, Moment, hier stimmt was nicht. Und ich weiß nicht, wie viel du von diesem Teil weißt. Deswegen würde ich dir empfehlen,
dich sehen. Ja.
gar also. Nicht damit beschäftigen und einfach spielen. Und ich glaube, du wirst schon mehr Spaß haben als ich. Und ich hatte schon Spaß.
Okay, ja.
Also ja, empfehle ich.
Okay, okay.
Schon allein, weil das für mich dieses Direct-Fighting-System ist, was mir viel mehr Spaß macht als dieses rundenbasierte Gedönsel. Weil ich das im Super Nintendo mit Terranigma und Secret of Mana halt, ich bin damit groß geworden, mit Zelda ja auch, dass ja auch Monster vor dir kannst direkt draufschlagen. Genau. Das hat mir immer mehr Spaß gemacht als rundenbasiertes.
Okay, ja, finde ich gut. Dann werde ich dem einfach mal eine Chance geben, dem Ganzen.
Ja, und, was habe ich gebraucht? 70 Stunden.
70 Stunden, boah.
Ja.
Schon ein Projekt auf jeden Fall.
Es sollte dir Spaß machen. Also
ja, auf jeden Fall. Ansonsten macht es sowieso keinen Sinn.
Wenn du keine Liga in deiner Community hast, dann stream das, weil das könnte cool werden, wirklich.
Okay. Ja, es hört sich sehr gut an. Es gibt, und ich wollte auch an der Stelle nochmal sagen, natürlich auch cool klingende Titel, die auf der E3 angekündigt wurden. Es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie die E3 an sich schlecht zu machen, sondern einfach dieses Momentum, das wir uns gewünscht hatten oder auch nicht gewünscht hatten, nochmal aufzugreifen, um zu schauen, okay, wie war es denn jetzt effektiv gesehen? Ich fand, der Anfang war recht holprig, wenn man sich die Shows angeschaut hat, wurde dann hinten raus ein bisschen besser. Mit Titeln wie Breath of the Wild 2. Was ich nicht ganz verstanden habe, warum jetzt Marvel nochmal die Kuh melken möchte mit so vielen verschiedenen Marvel-Spielen. Wir haben da Guardians of the Galaxy, was zu dem Zeitpunkt nicht gut aussah. Ich weiß nicht, habt ihr dazu was gesehen?
Witzig, ich fand das total geil.
Echt, ja?
Ja. Also ich glaube, weil das ist, da ist viel mehr, dass die Story das Spiel trägt. Und die Grafik ist fein. Vollkommen fein, aber nicht.
Grafik war okay. Ich glaube aber, also das Spiel wirkt halt sehr clunky und ich glaube, das Spiel muss halt lustig sein. Also,
ja.
Wenn der Humor stimmt, kann das Game grandios werden. Genau das, so was Ähnliches habe ich mir auch bei Black Panther gedacht, weil da kommt auch ein Spiel raus. Die boosten gerade die Games, da kommt halt irgendwie gerade relativ viel. Und
aber doch schon, ich verstehe es. Also mir hat es nicht so viel Spaß gemacht bei Black Panther, weil der Film am Ende so viel schlechtes CGI hatte. Das hat mich halt wirklich komplett rausgeholt. Die Story war aber geil und der war unfassbar erfolgreich wegen der Community.
Ja,
wegen der Message. Und ich glaube, das Momentum müssen sie einfach mitnehmen.
Ja. Der zweite Teil kommt nächstes Jahr, ne? Black Panther 2?
Oh, das weiß ich gerade gar nicht, aber ja, und das Schöne ist, dass keiner weiß, was sie daraus machen.
Ja.
Also wird das nochmal ein ganz anderes Ding werden.
Das wird auch spannend sein. Ihr meintet, der sei schon alles abgedreht gewesen, bevor der Hauptdarsteller unglücklicherweise verstorben ist, ne?
Nein.
Nee.
Es war nicht abgedreht alles.
Nein. Nee. Die spielen jetzt komplett mit dem Momentum. Das ist Chadwick Boseman?
Boseman.
Ja.
Chadwick Boseman nicht mehr gibt.
Wow, okay.
Ja.
Ach, das wusste ich nicht. Das heißt.
Also mal gucken, was das wird.
Das ist spannend.
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Vielleicht thematisieren sie es gar nicht, nur es gibt einfach eine neue Figur. Vielleicht thematisieren sie es, vielleicht ist das Multiversum perfekt dafür. Wir werden sehen. Es ist gerade aufgrund Loki alles offen.
Ja, aber finde ich auch gut. Vielleicht auch sehr passend an der Stelle. Was komisch war, mich hat ein Spiel optisch so angesprochen, obwohl ich die ganzen vergangenen Titel alle gar nicht gespielt habe. Das ist Far Cry 6. Ihr müsst euch da mal Gameplay anschauen. Ich finde das ganz spannend. Also vielleicht mal wieder so ein Shooter, wo man den Kopf ausmachen kann, um einfach mal zu genießen.
Ballern,
genau. Warum Far Cry 6? Ich muss ganz kurz schauen, wie der Schauspieler heißt.
Ah, ja.
Mr. Pollo, so nenne ich ihn immer.
Gustavo. Nee, Gustavo hieß er in der Serie, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr.
Giancarlo Esposito.
Ja.
Als Anton Castillo, genau. Der hat nämlich
und in welcher Serie?
Breaking Bad. War ja Mr. Pollo. Fand ich super cool irgendwie. Ja. Ich muss, glaube ich, Breaking Bad nochmal rewatchen. Ich bekomme immer mehr Bock auf die Serie.
Ja.
Genau. Es wurden. Also habt ihr gerade irgendwie ein Spiel, das euch gecatcht habt? Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit erzählt irgendwie. Gab es irgendwas, was euch abgeholt hat?
Jetzt bei mir nicht so krass. Also ich habe jetzt nicht den einen Titel gehabt, den ich auf jeden Fall spielen werde, aber ich gucke einfach mal. Also ich fand's mehr interessant zu beobachten, was halt einfach so generell abging, was die Leute so drüber getwittert haben und so. Und dass sie halt größtenteils einfach enttäuscht waren davon. Aber das ist halt auch die Frage. Ich habe halt so in der Vergangenheit immer wieder gehört, die E3 war halt auch schon vor Corona so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, was die Bedeutung anging.
Ja.
Und
weil jetzt, immer mehr Partner abgesagt haben.
Genau, und jetzt ist halt natürlich, war sie letztes Jahr auch schon rein virtuell? Ich glaube ja, ne?
Letztes Jahr gab es sie gar nicht.
Ach, letztes Jahr wurde sie, ich weiß es nicht, ob die das dann quasi auch schon so virtuell gemacht haben, aber und wenn jetzt halt zum Beispiel dieses Jahr Sony einfach komplett gesagt hat, nö, wir machen nix, ob das dann quasi auch ohne Corona so gewesen wäre oder ob das eine Corona-Folge halt einfach ist und das jetzt einfach nur hinauszögert. Und wenn das dann nächstes Jahr wieder in Präsenz stattfinden wird, ich glaube, dann wird's nicht besser. So.
Dann wird's einfach
nicht besser. Also, weil du hast ja am Anfang auch gefragt, wie ist das mit dem rein virtuellen und so weiter. Deswegen, ich kann das nicht abschätzen. Also, es ist die Messlatte von rein virtuellen Events ist halt jetzt einfach inzwischen so hoch. Ich meine, guck dir Apple an. Und so weiter, was die halt da einfach produzieren.
Ja, aber was ja auch so ein Ding ist, wir befinden uns gerade in diesem Generations-Switch, weil wir ja gerade erst PlayStation und die neue Xbox da haben.
Mhm.
Und andererseits werden nicht so viele Geräte verkauft wegen der Chip-Shortage. Und andererseits entwickeln gerade ganz viele erst ihre Exklusivtitel dafür. Vielleicht kommt das wirklich erst im nächsten oder übernächsten. Vielleicht haben wir nächstes Jahr erst die Ankündigung für die Titel, die dann im darauffolgenden Jahr kommen.
Ja, das kann
vielleicht haben sie es halt, halten sie jetzt auch einfach alles zurück. Vielleicht wird sich das wirklich alles so ein bisschen splitten, wie man das auch im Tech-Bereich hat, dass alle von den großen Events zurückgehen und ihre eigenen Events machen, damit sie immer die volle volle Werbewirkung haben über die Presse. Weil in dem Moment, wo du zum Beispiel auf der IFA deinen neuen Fernseher vorstellst, geht der unter. Machst du ein eigenes Event, stellst deinen neuen Fernseher vor und der ist was Cooles, dann hat das viel mehr Wirkung als auf einer Messe, wo ganz, ganz viele Nachrichten stattfinden.
Ja, absolut.
Die Messe ist am Ende zum Angucken, bevor es im Laden landet.
Ja.
Also das war die IFA für mich jetzt, immer.
Ja, doch.
Die IFA war für mich immer dieses Ding hands-on. Einfach mal sich das Ganze angucken, einfach mal, boah, der erste 4K-Fernseher, keine Ahnung, damals noch.
Damals.
Damals. Jetzt 8K, ist ja auch schon ein alter Hut inzwischen. Aber ich glaube, die Messen werden mehr dahin gehen. Es wird zwar immer noch so ein es werden immer noch Sachen vorgestellt werden, aber das sind dann eher immer die Produkte aus der zweiten Reihe. Und ich glaube, das wird auch, wie du meinst, mehr zu so rein exklusiven Launch-Events, die sie halt selber dann veranstalten und vielleicht jetzt auch durch Corona mit dem digitalen Ding gemerkt haben, das ist ein verdammt guter Vertriebsweg, um die Leute dahin zu locken. Wenn die sich die Zahlen angucken, wie viele Leute gucken sich über unsere Präsentation überhaupt auf YouTube an? Und wir wissen, sie können sich das nur über YouTube, unsere Website und was weiß ich was angucken. Und sie haben die komplette Zahl. Und dann wissen sie halt, ob sich das lohnt in Zukunft oder nicht. So.
Guter Punkt.
Ja. Ich habe mit den Kollegen von, um im Tech-Bereich noch ein bisschen zu bleiben, mit den Kollegen von De'Longhi gequatscht. Da ist nämlich in die PR jemand gewechselt. Die Person kenne ich seit ein paar Jahren aus der Tech-Branche. Und ganz oft ist es so, wenn Leute von einer Agentur in die andere wechseln, nehmen sie ihre Kontakte mit und sagen, hey, ich habe jetzt hier Laserschwerter im Angebot. Hast du Lust auf ein Laserschwert? Möchtest du dir mal eins anschauen? Und so ist es jetzt halt mit De'Longhi. Die Person hat gefragt, hey, das ist jetzt mein neuer Kunde. Hättest du Lust, da mal vorbeizuschauen oder möchtest du dir mal ein paar Sachen angucken? Ich glaube, da wäre was Interessantes für dich dabei. Und genau da habe ich mir die Frage gestellt, wie sollte eine smarte Kaffeemaschine aussehen? Weil De'Longhi Kaffeemaschine macht. Ja. Wie sollte für mich eine smarte Kaffeemaschine aussehen? Und die Frage würde ich, bevor ich da jetzt in naher Zukunft drauf eingehe, das werde ich jetzt heute nicht tun, aber ich würde euch gern fragen, wie würde denn oder wie sollte eine smarte Kaffeemaschine aussehen?
Ich habe mir vor zwei Wochen eine De'Longhi gekauft.
Nein!
No shit. Wir hatten vorher eine Siemens, die uns ist uns ja abgebrannt, hatte ich euch erzählt gehabt. Wow.
Stimmt.
Es hat einmal Puff,
stimmt.
Genau, es hat einmal Puff gemacht. Dann hast du kurze Stichflamme gesehen, dann kam Rauch und dann hat auch der Kaffee entsprechend geschmeckt, weil wir haben es dann zwei Tage später noch mal ausprobiert.
Geil. Das Röstaroma.
Ja, genau. Geht die noch an? Funktioniert die noch? Und wir haben uns die De'Longhi geholt. Und es gibt eine einzige Sache, die ich cool fände. Es gibt ja immer diese, also generell kannst du ja viele Kaffeemaschinen mittlerweile auch per App oder sowas ansprechen. Mhm. Das ist ja alles fein. Aber ich hätte gerne einen vollautomatisierten Mechanismus, wie ich an einem Morgen mein Kaffee wirklich auch bekomme, ohne, und jetzt kommen wir zu dem Faktor, warum es aufgrund der aktuellen Technik nicht funktionieren kann, ohne dass ich die ganze Suppe da drin habe an einem Morgen. Weil in dem Moment, wo ich die Kaffeemaschine anmache, spült er ja erstmal durch.
Ganz genau.
Und wenn es eine Kaffeemaschine gäbe, die das hinkriegt, dass ich morgens um Punkt 7 Uhr mein Cappuccino, am besten noch mit der Milch, die ich mir auch entsprechend überlege oder im Vorfeld einstelle, dass ich da dann direkt meinen Kaffee bekomme, dann würde ich sagen, alles klar, wie viel Geld willst du?
Ja, genau das wollte ich auch sagen. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren für Bosch und Siemens auf der IFA immer die Videos gedreht für die neuen Produkte, die sie rausbringen. Mhm. Das heißt, wir haben vier Wochen, bevor die IFA angefangen hat, hatten Bosch und Siemens immer schon ihre Hallen fertig, die Streber. Und wir haben dann die ganzen neuen Produkte halt abgefilmt und darüber halt auch Sachen erzählt. Und da waren auch die ersten smarten Kaffeemaschinen von Siemens zum Beispiel dabei, die halt verbunden waren mit dem Smart Home und so weiter. Und da war genau dieses Problem, dass du halt natürlich gerne morgens deinem Sprachassistenten sagen kann, mach mir einen Kaffee. Und dann hast du halt das Spülwasser erstmal da drin. So, da kannst du so smart sein und deine Tasse abends darunter stellen schon.
Ja, ja.
Deswegen, das ist, ja, ich bin, was Vollautomaten angeht, so ein bisschen ich sag mal, ich bin Kaffeepurist. Ich habe halt eine Siebträgermaschine zu Hause.
Schön.
Jetzt keine mega krass teure. Gerne irgendwann mal sowas richtig schön Italienisches, was 3 Stunden braucht, bis sie aufgeheizt ist. Das ist einfach ein Kaffeeerlebnis, das habe ich sonst nicht. Also, da ist kein Vollautomat rangekommen. Ich weiß, das ist auch nicht das Ziel von einem Vollautomaten. Das Vollautomat ist Bequemlichkeit. Ist einfach, ich habe keine Zeit, ich möchte einen Knopf drücken, gehe noch einmal morgens auf Toilette und wenn ich fertig komme, ist mein Kaffee schön geil warm da und trinkbar. Aber smart, das ist schwer zu sagen. Also ja, hauptsächlich kein Reinigungswasser drin. Da habe ich dann auch, ich habe damals auch mit den Ingenieuren vor Ort geredet und dachte so, könnt ihr nicht da irgendwie so, keine Ahnung, dass die Tasse sich zur Seite schiebt oder dass er irgendwie dass er irgendwie so eine Klappe runtergeht. Könnt ihr das nicht irgendwie so machen und so weiter? Aber das war nur so ein bisschen rumblödeln. Wenn es gehen würde, hätte es wahrscheinlich schon gemacht, aber dann kostet die Kaffeemaschine wahrscheinlich wieder 200-300 €.
Ich kann mir das nicht vorstellen. Du musst doch einfach nur, du weißt ja, wo die Düsen sind. Du kannst die Düsen ja, ich habe so eine einfache Krups-Kaffeemaschine, die kann ich die Düse ganz nach oben drücken, damit ich auch hohe Tassen reinstellen kann. Wenn das Ding ganz oben ist, dann kann ich ja ganz entspannt, theoretisch, einfach so eine Regenrinne, so eine kleine Schiene rausfahren lassen morgens. Da geht dann das Zeug rein, landet in der Seite oder irgendwo separat. Fährt wieder rein und dann kann der Kaffee rauskommen. Ja. Das kann doch nicht so schwer sein.
Ja, das wäre schön.
Guter Punkt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also die können unfassbar geile Brühköpfe bauen, aber sowas nicht.
Ja.
Gehen die denn davon aus, dass die gerne möchten, dass man das Spülwasser im Kaffee hat? Weil es schmeckt halt echt nicht geil. Ich habe es letztens ausprobiert, weil ich hatte ein Meeting und ich wollte auch noch schnell Kaffee trinken und habe dann durch das Meeting vergessen, meinen Kaffee zu holen. Und dann war schon die Zeit, also das Meeting war vorbei und dann überlegst du, irgendwas hast du vergessen. Ah ja, ich wollte noch schnell mir meinen Kaffee holen. Und dann höre ich, wie die Kaffeemaschine sich abschaltet. Ich denke so, nein, bin doch hingerannt. Hab dann gesehen, wie das Spülwasser schon drin war. Hab den Kaffee noch getrunken und hab mir neu gemacht, weil es halt echt das versaut den
Geschmack. Ja, verbessert
auch. Klar. Ja, das ist nicht geil.
Also eher so eine Erinnerung. Also wie so eine Mikrowelle, die dich erinnert, alle 30 Sekunden, hey, dein Essen ist noch hier drin und kühlt gerade ab, du wolltest das essen. Hast eine Kaffeemaschine, die ja irgendwie, keine Ahnung, so, wenn die bemerkt, dass du halt den Kaffee nicht runtergenommen hast vom Pad oder so. Also das, ich meine, das wäre ja an sich smart, das kannst du ja mal verbinden, dass du halt irgendwie merkst, okay, da steht eine Kaffeetasse jetzt gerade drauf, da ist ein Gewicht, dass die erkennt, okay, wenn da ein Gewicht drauf ist, dann klappe ich diese Klappe aus fürs Spülwasser und dass die auch automatisch erkennt, ich habe einen Kaffee gemacht, da steht immer noch was drauf und je nach, keine Ahnung, 2-3 Minuten eine Benachrichtigung geschickt, hey, dein Kaffee ist noch da, hol dir
Angelo, mal. Darf ich fragen, welche Kaffeemaschine du dir geholt hast von De'Longhi?
Jetzt sage ich dir De'Longhi.
De'Longhi.
Hat die Vollnummer hat. Und zwar habe ich geholt. Ich dachte, ich kann jetzt einfach De'Longhi Kaffeemaschine Vollautomat eingeben.
Nein.
Und wie viele? Nein. Warte, ich sag's
nicht. Not how it works.
Annika hat die bestellt, deswegen muss ich ganz kurz. Ich schaue hier. Aber ich krieg's sofort hin.
Was hast du denn jetzt für eine, Jens?
Also überbrücke mal. Ja. Meine Kaffeemaschine, die ich mir vor knapp 10 Jahren gekauft habe, müssten das sein, 7 oder 10 Jahre. Ich glaube, 7 Jahre. Die dürfte bei 399 Euro gelegen haben.
Ja.
Für eine ganz simple, einfache Kaffee-Vollautomat, die Espresso, doppelten Espresso, Kaffee, doppelten Kaffee macht.
Ja.
Das war's. Mehr kommt da nicht raus.
Aha.
Hat mir aber komplett gereicht, weil es auch von Krupp so ein selbstreinigendes Ding war, wo man diese Brüheinheit gar nicht erst rausnehmen muss, weil die sich selbst reinigt.
Ja.
Das war schon geil. Also jeder, der bisher Kaffee getrunken hat bei mir, war mindestens zufrieden oder meinte, es schmeckt sehr gut.
Ja. Poste es euch in die WhatsApp-Gruppe.
Ja.
Das ist die De'Longhi Dynamica.
Dynamica Ecam. Okay, die ist ja auch schon so ein bisschen smart, ne?
Sie hat ein digitales Display. Also du kannst personalisieren, das ist halt cool.
Genau.
Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, wäre, dass ich mir meinen Kaffee, also nehmen wir mal an, ich würde jetzt an der Kaffeemaschine stehen und ich habe mein Handy in der Hand, dass ich mein Profil auswählen kann und der alles von mir übernimmt und ich per Smartphone sagen kann, ich möchte gerne beim Cappuccino exakt 122,22 Milliliter Milch haben und der Rest halt Kaffee beispielsweise. Ja. Ne, dass man sowas, wie wenn du dich in ein Auto setzt, je nachdem, mit was für einem Schlüssel du in der Tasche sozusagen dein Auto öffnest, hast du entsprechende Sitzprofile und so. Klar, sowas kann funktionieren. Wäre bestimmt ganz cool. Aber ich bin ganz ehrlich, so richtig smarte Ideen für eine Kaffeemaschine habe ich per se jetzt nicht.
Mhm.
Ich finde auch bei Kühlschränken zum Beispiel hatten wir es auch für einen sehr, sehr langen Zeitraum, dass das alles unnötige Sachen waren, die im Kühlschränken verbaut waren. Mittlerweile, wenn er erkennt, was du da drinne hast und dass du dann die Sachen auch nachbestellen kannst, wenn beispielsweise die Milch, das heißt ein übertriebenes Beispiel, im Kühlschrank knapp wird, dass er dann automatisch nachbestellt. Ich glaube, in solche eine Richtung muss es irgendwann gehen. Ne? Also was jetzt ist eine Arbeitserleichterung.
Ja.
Mir fallen jetzt aber nur in Anführungsstrichen nette Gimmicks ein bei Kaffeemaschinen, die vielleicht cool wären. Irgendwelche Statistiken, Auswertungen, whatever. Aber ob ich das jetzt brauche, naja, ist sagen wir dahingestellt.
Also beim iPhone war es ja auch so, dass man so lange nicht wusste, dass man das braucht, bis man das bekommen hat. Von daher gehe ich einfach davon aus, dass Unternehmen so lange forschen oder so intensiv dahinter sind, bis sie merken, oh, das ist wirklich cool.
Absolut.
Ohne das wird das in Zukunft nicht mehr gehen. Ich habe, weil diese Anfrage halt kam, habe ich mich mal so umgeguckt, was gibt's denn da so alles? Ich habe euch eine geschickt, die finde ich ganz spannend, aber da gehen wir später nochmal drauf ein oder in den nächsten 1-2 Folgen irgendwann mal. Aber es gab eine ganz, ganz, ganz ultra teure. Ich glaube, es ist eine der teuersten, die sie da hatten. Die hat aber vor allem einen einzigen Vorteil.
Okay.
Und das war, die hat 2 Mahlwerke.
Okay.
Ich glaube, die Maitosa, ja, für 2500 Euro. Ich dachte, okay, das kann doch nicht sein. Boah. Kostet die dann 2500 Euro? Ja, weil die zwei Mahlwerke eingebaut hat.
Ja.
Und das ist total geil, weil du halt zwei unterschiedliche Kaffeesorten einbauen kannst.
Ah, okay.
Also, das ist nice. Einmal Espresso, einmal Kaffeecrema.
Espresso, einmal Kaffeecrema. Oder du sagst halt wirklich einmal entkoffiniert und einmal koffiniert.
Wer trinkt denn sowas? Wer trinkt denn entkoffiniert?
Wir haben 83 Millionen Menschen in Deutschland. Da wird es ein paar Leute geben, die auch entkoffinierten trinken. So, ja, aber das ist halt geil. Das ist das, wo ich denke, oh, das ist ja mega smart, wenn ich plötzlich auswählen kann, welchen Kaffee ich jetzt trinke.
Okay.
Oder wie ich den Kaffee trinke.
Ja, ja.
Aber ist das smart oder ist das, also das tust du ja nicht mit dem Handy oder das, also das ist ja im Zweifel eine Sache, die du an der Kaffeemaschine einmal einstellst, ne?
Ja.
Das ist aber eine Arbeitserleichterung, wenn ich einfach nur, also bei meiner Kaffeemaschine muss ich aktuell immer so ein paar Bohnen nur reinpacken, wenn ich irgendwelche Testpakete habe oder neue kleine Kaffeesorten, die es hier in Köln irgendwie aus der Region gibt.
Ja.
Aus der Region, also von Leuten, die es hier verkaufen. Dann kann ich immer nur so ein bisschen was reinpacken. Und dann habe ich aber auch nicht die richtige Menge drin, die ich immer brauche, um einen gleichbleibenden Geschmack zu haben, wenn ich dann wieder den Rest raufkippe. Mhm.
Aber
da fängt es dann schon an, ein bisschen...
Ein Feature habe ich, was Sie gerne einbauen können. Und das ist jetzt für mich nicht relevant, aber ich könnte mir vorstellen für Angelo. Und zwar, dass sie Kakao machen kann und einfach für Kakaopulver hat, dass das Kind sich am Ende nur noch auf eine Tasse
drücken
muss und dann kriegt es einen Kakao.
Ja, fände ich nicht schlecht, ja.
Das wäre ganz geil so, dass du halt auch noch deine Kinder mit einbeziehst in die Maschine und so weiter. Bist du dann da ein Baby Chino oder wie heißt
Baby Chino?
Wie heißen die? Es gibt's auch manchmal, in, ich weiß nicht, war das Starbucks?
Ich find's
oder
geil.
Coffee Fellows oder so, die haben halt einfach nur ein Stück Milch. Also einfach nur so einen Schluck Milch. Ich dachte, da ist Baby Chino oder irgendwie sowas. Da kriegst du einfach halt so ein kleines Glas Milch fürs Kind. So. Ich weiß nicht, welche Kaffeekette das ist. Die haben das. Das mit den zwei Sachen, das ist schon geil, weil bei mir in meinem Espresso, in meinem Siebträger, das ist von Sage. Barista Express, das ist so das Einsteigermodell, was sie haben, aber es reicht vollkommen aus, weil es hat Mahlwerk eingebaut, hat halt Milchdüse mit ordentlich Dampf, ist jetzt nicht der meiste Dampf aller Zeiten, aber ist echt ordentlich. Mit Berliner Wasser hast du halt immer das Verkalkungsproblem, das heißt irgendwann, ich muss die gefühlt zweimal pro Tag entkalken, so, ich habe so kanisterweise Entkalker bei mir unten stehen, weil die halt so oft entkalkt werden muss. Und da habe ich dann halt oben auch nur Espresso-Bohnen drin. Und das Ding ist, noch so ein Tipp, kauft frisch gemahlene, kauft frische Bohnen, frisch geröstete Bohnen.
Mm-hmm.
Die sind das beste Merkmal. Also deine Kaffeemaschine kann in Anführungszeichen noch so schlecht sein, wenn du frische, gute, lokal geröstete Bohnen reinpackst.
Absolut.
Roast Market
kann ich empfehlen.
Ich kaufe in Berlin Berliner Kaffeerösterei. Also es gibt bei mir so ein paar Röstereien in der Umgebung, aber wenn ich da Kaffee kaufe, bin ich in zwei Wochen pleite, so viel wie ich trinke.
Man kann richtig viel Geld dort lassen.
So 250 Gramm für 10 Euro, das geht halt schnell richtig ins Geld. Deswegen gehe ich immer so einen Mittelweg aus wirklich guten Bohnen und jetzt halt nicht Chibo oder so. Was ja noch okay ist im Vergleich zu so Billigmarke.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt's Schlimmeres.
Ja, auf jeden Fall. Aber vor allem preislich weiß ich gar nicht, wo Chibo liegt. Nee, und dann kaufe ich immer so, es gibt so Berliner Kaffeerösterei oder so. Die gibt's bei mir um die Ecke im Kaufland zu kaufen. Der ist ja letztens zu einem Kaufland geworden. Und dann bin ich reingegangen, habe gesehen, dass sie diese Kaffeebohnen haben und habe den Laden direkt geliebt. und genau, die hole ich mir immer. Und das macht einfach so einen Unterschied. Ich habe irgendwann einmal beim Edeka den Fehler gemacht, mir Kaffeebohnen gekauft, die wurden irgendwo, ich weiß gar nicht mehr in welchem Land, irgendwo in Afrika angebaut und vor Ort auch geröstet. Das war so ein Fairtrade-Produkt, wo die Leute vor Ort halt auch direkt Geld daran verdient haben, dass sie es auch vor Ort direkt geröstet haben. Das ist halt nicht gut für den Kaffee, weil der dann halt wochenlang auf dem Weg zu dir ist, dann wochenlang im Lager liegt, dann Tage, wochenlang im Regal.
Verstehe.
Und man sagt, bei Kaffee maximal 30 Tage alt, geröstet. So.
Mhm.
Und das ist halt schon auf dem Transportweg nach Europa dann wahrscheinlich abgelaufen. Oh, sorry, dass ich so nasal klinge. Die Allergie killt mich gerade.
Ja, ich sehe schon.
Deswegen, das tut mir auch wirklich ach, krass alles leid. Gut. Nee, das Schlimme ist ja eh noch, dass die Klimaanlage nebenan steht gerade und ich hier.
Ja, ja.
Nee, aber wirklich, Kaffee, da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Aber
ich könnte jetzt auch noch mal ein Käffchen trinken, aber so nach 18 Uhr ist es bei mir nicht, also versuche ich es.
Es ist 22 Uhr. Jetzt noch ein Kaffee so.
Aber entkoffiniert. So ein entkoffinierten Kaffee, wenn der schmeckt am Ende, warum nicht?
Ja.
Warum
nicht? Ja, ich werde auf jeden Fall berichten, wenn es Neuigkeiten gerne. Von Longi gibt. Das könnte auf jeden Fall nochmal ganz spannend werden. Ich würde sagen, sehr spannend wird auch unsere nächste Folge, weil wir dann eventuell alle zusammen sind und wenn alles passt, endlich über die legendäre Anime-Folge reden können. Ansonsten viel Spaß erstmal in dieser Woche mit der nächsten Folge von Loki, die am Mittwoch um Punkt morgens 9 Uhr verfügbar sein wird auf Disney+. Und wenn ihr Empfehlungen von tollen Filmen oder Serien habt, die ihr auf Prime oder Sky, da gibt's auch jetzt gerade wieder über Sommer so ein Angebot mit Filmen und Serien für 10 Euro im Monat. Wenn ihr das alles spannend findet, dann schreibt uns gerne über unsere sozialen Medien auf Instagram und Twitter sind wir verfügbar oder schreibt uns direkt an. Unsere ganzen Kanäle findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung dieses Podcasts.
Dem möchte ich nichts mehr hinzufügen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Tschüss. Oder wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.
Jetzt Apex. System shut down.